herzlich willkommen bei der Wortbäckerei, Ihrer Literaturbühne in der Dr. Edgar Welt Bielefeld. Unsere Autorenbackmischung ist fertig angerührt und jetzt geht's los. Hier ist für Sie Ihr Gastgeber, Frank Kaczmarek.
Hallo Bielefeld, hallo zu Hause an den Geräten, hallo. Ja, und ich finde, jetzt wird Zeit, dass wir mal langsam einen umbringen. Morgen ist schließlich Halloween. Ich denke, da können wir irgendeinen jetzt mal langsam so ein bisschen kalt machen. Und das Ganze, da brauchen wir nicht so weit laufen. Ich denke, wir könnten damit nach Minden gehen, denn unsere nächste Autorin ist eigentlich Wahlberlinerin, kommt also auch aus Berlin, ist studierte Journalistin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und hat irgendwann mal gesagt, okay, ich ziehe jetzt so ein bisschen aufs Land, ich ziehe nach Minden und gehe jetzt in das letzte Haus in einem Dorf an der Straße und da schreibe ich meine Krimis und das mittlerweile sehr erfolgreich. 2011 hat das Ganze gestartet, mittlerweile ist ihr 8. Krimi erschienen und aus dem liest sie jetzt Freischüsse. Hier ist aus Minden meine wunderbare liebe Freundin, wenn es um Krimis geht, hier ist Andrea Gericke. Andrea, grüße dich.
Hallo.
Ja, Freischießen heißt es, ganz genau. Freischießen, da ist es. Wie viele Menschen hast du mittlerweile schon in deiner Region umgebracht?
Kann ich nicht mehr zählen.
Um Gottes Willen.
Ja.
Ich verschwinde von der Bühne, es ist deine Bühne. So. Wir sprechen gleich. Andrea Gericke.
Ja, danke schön. Freischießen heißt mein 8. Minden-Krimi, bezieht sich auf ein traditionsreiches Event aus dem Jahre 1682. Aber es geht auch ums Freischießen im weitesten Sinne, nämlich dass man sich von Dingen befreit, die doch sehr störend im Leben sein können. Ich fange mal einfach mit dem ersten Kapitel an, dann können Sie sich auch so fortlesen später, falls Sie sich mal so ein Buch zulegen sollten. Spalier. Da. Ninas ausgestreckter Zeigefinger wies in die Richtung, aus der der Geräuschpegel allmählich anschwoll. Von einem Wirbel direkt oberhalb der Stirn standen ihr ein paar Haare widerspenstig in die Höhe. »Ja, mein Liebes, von da kommt der Aufmarsch.« Simone strich ihrer Tochter liebevoll über den Kopf in dem vergeblichen Versuch, die freche Strähne zu bändigen, beugte sich über sie und zog ihr mit den Händen das pinkfarbene Shirt zurecht. Die beiden hatten einen guten Platz mit bester Sicht ausgewählt, immerhin waren sie rechtzeitig eingetroffen, sodass sich jetzt niemand vor ihnen befand. Dicht gedrängt standen die Menschen am Straßenrand, erwartungsvoll immer wieder in die eine Richtung schauend und angeregt miteinander plaudernd. »Als die Reiter jetzt in der Stadt Probe geritten sind, haben sie gleich ihre Spuren auf dem neuen Pflaster hinterlassen«, sagte ein korpulenter Mann mittleren Alters mit vorwurfsvollem Unterton und schüttelte dabei energisch den Kopf. »Tja!« »Da haben wir endlich mal einen frischen Belag und schon wird alles wieder ramponiert«, entgegnete sein um einiges jüngerer, sehr schlanker Nachbar. »Wobei ich gar nicht glaube, dass die Pferde schuld sind. Wenn man mal sieht, wie hier be- und entladen wird, dann stehen einem ja die Haare zu Berge«, warf ein dritter graumelierter Mann ein. Der zweite, hagere Herr, meldete sich noch einmal zu Wort. »Egal, wer der Verursacher ist, es kommt sicher der Steuerzahler für auf. Also wir. Wobei ich diese helle Farbe sowieso für völlig daneben halte. Ist doch viel zu empfindlich. So ein schönes, dunkles Grau in Grau wäre ideal gewesen. Dabei war ja wohl mal die Bevölkerung bei der Auswahl befragt worden. Mich hat jedenfalls keiner um eine Antwort dazu gebeten. Noch nie in solchen Sachen. Bin sowieso sehr skeptisch, ob es bei Umfragen mit rechten Dingen zugeht. Was die da immer im Fernsehen und in der Zeitung behaupten, brauste der Korpulente auf. Das wäre ja schon wieder ein anderes Thema, entgegnete der Jüngere grinsend, zündete sich eine Zigarette an und warf das Streichholz auf die Straße. Genau, meinte der Erste, da könnte ich mich glatt in Rage reden und höllisch drüber aufregen. Das Pflaster jedenfalls sieht an manchen Stellen schon so aus, als würden die Steine ewig liegen und bräuchten mal dringend einen frischen Schliff. Kommt von den Kaugummis, fiel dem Schlanken spontan ein, während er an der Zigarette sog und die Spitze dabei aufklomm. Na, die müsste man besser auch verbieten. Beziehungsweise das Spucken auf die Straße. Soll es ja in anderen Ländern geben, solche Verbote, schlug der ältere Herr vor. Jetzt lachten die drei. Simone hatte nur mit halbem Ohr zugehört. Die Straßenverhältnisse in Minden und irgendwelche Belege waren ihr ziemlich gleichgültig. Ihr gefiel das Pflaster, vor allem, weil es sich leichter passieren ließ als die Kopfsteinausführungen an manch anderen Ecken. Sie hatte ihre eigenen Probleme. Jetzt bog die Bürgerkompanie um die Ecke und ein Jubel stieg beim Publikum auf. Pferdehufe schlugen aufs Pflaster. Die Reifen der Wagen knirschten ab und an ein Wiehern. Dazu Marschschritte und die passende kraftvolle Musik. Ein farbenfrohes Spektakel, bei dem sich ein ziemlich einhelliges Strahlen auf die Gesichter der Leute im Spalier legte. Abtauchen in eine andere Welt, weg von den Sorgen des Alltags. Handküsschen wurden geworfen, Blümchen gereicht, auch mal ein kleines Fläschchen zur Stärkung angeboten. Zylinder pur oder mit Eicheln und Laub, schwarze Fliegen, Epauletten in verschiedensten Ausführungen, diverse Orden auf den vor Stolz geschwellten Uniformbrüsten, lange bis fast über die Augen reichende schwarze, rote oder auch weiße Schweife auf den Helmen, Blüten am Revier, rot-weiß gestreifte Schärpen. Nina wurde jetzt lauter und stieß undefinierbare Laute aus. Dabei warf sie sich aufgeregt hin und her. Beruhigend strich Simone ihrer Tochter über den Kopf wieder und wieder. Ist ja alles gut, Ninchen. Schau nur die fröhlichen Farben überall und die hübschen Pferde. Klatsch doch bei der Musik einfach mit, schlug sie vor, hockte sich hin und machte es mit beiden Händen deutlich. Nina grummelte daraufhin friedlicher in sich hinein. Eine Dame in den 40ern, frisch vom Friseur und in edlem Outfit, eine recht großformatige Gucci-Tasche im angewinkelten Ellbogen hängend und leicht an den Körper gepresst, stand in unmittelbarer Nähe der beiden und hatte sie schon länger beobachtet, erst mit einem mitleidigen Lächeln, dann mit abfällig heruntergezogenen Mundwinkeln. Simone hatte diesen Blick und den Wechsel im Gesichtsausdruck durchaus bemerkt. Seit ihr Kind die Behinderung sichtbar werden ließ, musste sie damit umgehen, wie die Umgebung reagierte. Und das war nicht unbedingt einfühlsam. Ein einziges Mal nur hatte sie im Gespräch mit einer Freundin zugegeben, dass ihr schon in der Schwangerschaft ein Arzt gesagt hatte, es könnten später Behinderungen auftreten. Darüber müsse sie sich im Klaren sein. Das war natürlich ein großer Schock, aber eine Abtreibung wäre für sie nie in Frage gekommen. Das war eine Sache des Glaubens und ihrer generellen Lebenseinstellung. Außerdem war das Mädchen ein Wunschkind, auf das sie und Peer lange hingearbeitet hatten. Da würde sie doch alle Probleme der Welt gemeinsam bewältigen können. Voller Glück waren ihre ersten Monate zu dritt gewesen, als dieser kleine Wonneproppen an ihrer Brust lag und sich zunächst sehr gut entwickelte. Dann der schwere Autounfall von Peer auf der A2. Er hatte mit seinem Transporter in der Höhe von Bad Eilsen am Ende eines Staus gestanden und hinter ihm war ein übermüdeter Lkw-Fahrer aus Polen ungebremst in ihn hineingerauscht. Die Einsatzkräfte konnten beide nur mühselig aus den zusammengequetschten Teilen herausschneiden und befreien, während auf der gegenüberliegenden Fahrbahn der Verkehr aus der anderen Richtung fast zum Erliegen kam, weil die Masse schauen wollte, was da geschah. Da und dort mit gezückten Handys der Insassen für spektakuläre Aufnahmen. Als er auf dem Asphalt lag, hatte Peer sein Leben schon längst ausgehaucht. Aber alles, was geschieht im Leben, das hat auch seine guten Seiten. Den Spruch kannte Simone von ihrer Mutter und er half ihr sogar in diesem Fall. Immerhin musste der Vater die Hilflosigkeit seines Kindes nicht miterleben, vielsagende Blicke und dumme Sprüche nicht ertragen. Außerdem gab es im späteren Bekanntenkreis mehrere Beispiele, wo die Ehen eine solche Herausforderung nicht überstanden. Und Simone? Sie steckte all ihre Liebe in dieses gemeinsame Geschöpf von Peer und ihr. Die schönen Augen und die dunkelbraune Haarfarbe hatte die Kleine von ihm. Selbst den drolligen Wirbel oberhalb der Stirn. Und wenn sie ihr Kind ansah, so vermeinte sie, ihren geliebten Mann zu erblicken. Daheim hingen und standen überall Fotos von dem früheren Familienglück. Ihr damals noch dunkelblondes Haar war nach und nach einem vorherrschenden Grau gewichen. Färben wurde ihr auf die Dauer zu teuer und so beschloss Simone eines Tages, einfach zu dieser Farbe zu stehen, schnitt sich auch selbst die Spitzen auf Schulterlänge, um das Geld für Friseurbesuche zu sparen. Inzwischen hatte sie dabei eine ziemliche Geschicklichkeit erreicht. Die Freundin aber, der sie dieses Geheimnis um ihr Töchterchen anvertraute, hatte nur, während sie ein nächstes Stück Cremetorte geschickt auf ihrer Gabel zum Mund transportierte, gemeint, also wenn du mich fragst, sowas hätte ich wegmachen lassen. Dann ließ sie den Bissen genüsslich in ihrem Mund zergehen und gab entsprechende Töne von sich. Ist das wieder lecker. Diese Konditoren hier im Café sind echte Künstler. Ach übrigens, bei einem der nächsten Kuchenwettbewerbe in der Stadt will ich auch dabei sein. Ich habe ja so tolle Rezepte von meinem Vorfahren geerbt. Du glaubst gar nicht, wie ich mit meinen Aktivitäten im Verein immer ankomme. Meine Torten sind zuerst für die guten Zwecke ausverkauft, während so manche noch ihre Reste mit nach Hause nehmen müssen. Damit ging sie mit einem leichten Rümpfen der Nase zur Tagesordnung über, nachdem sie alles hinuntergeschluckt und mit etwas Kaffee nachgespült hatte. Das war das letzte Treffen der beiden gewesen. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja.
Andrea, ich komme so ein bisschen zu dir. Jetzt hatte ich eben schon gesagt, seit 2011 schreibst du regionale Krimis, speziell aus der Ecke Minden. Ich bin immer interessiert, wie funktioniert sowas? Gehst du mit deinem Mann durch Minden und sagst, jetzt sind wir gerade an so einem dunklen Weg, hier könnte der nächste Mord passieren? Oder siehst du irgendwo ein Haus und sagst, wer da wohl hinter wohnt, den baue ich ein?
Ja, auch das. Und mein Mann musste mal Probeliegen machen und so. Und dann gucken wir, ob das auch so geht. Ja, auch. Aber ich sage immer, ich gehe immer in die Sauna, in den Whirlpool von Hille Roten Uffeln. Das war jetzt der Werbeblock. Und da im Whirlpool habe ich die besten Ideen. Und da, die Region ist zwar so eigentlich so idyllisch und ruhig, aber da blüht das Verbrechen, wie wir ja von Hille Neuenbaum wissen. Das ist ja durch alle Medien gegangen, ne? Mit dem Dreifachmördern und so. Also Mord und Totschlag gibt es bei uns, ist an der Tagesordnung.
Das hast du schon 2011 mit angefangen, ganz genau. Ja. Kommen denn trotzdem Leute auf dich zu und sagen, Mensch, jetzt hast du über unseren Ort hier was geschrieben, haben wir gar nicht so verdient, dass wir jetzt in so einem Mord auftauchen. Mach doch mal so eine schöne Liebesgeschichte, oder ist das eher nicht? Oder kriegst du auch Anregungen von der anderen Seite?
Ja, stimmt. Liebesgeschichte hat noch keiner gewünscht, nein. Im Moment soll ich die Leute noch umbringen. Ich habe schon den Vertrag mit dem Verlag für den 9. Fall und muss ihn im April nächsten Jahres abgeben. Ich verrate aber nicht, worum es geht.
Mir kannst du nachher mal ins Ohr flüstern und ich weiß dann schon Bescheid für die nächste Wortbäckerei, da freue ich mich drauf. Jetzt kannst du aber nicht nur Leute umbringen, sondern du bist auch ein Weihnachtstyp, sondern nämlich Weihnachtsgeschichten, die sind auch in der Veröffentlichung oder hast du sogar schon veröffentlicht?
Ja, ich schreibe auch sogar Lyrik, also so ist das nicht, ne? Aber man wird als Autor immer in so eine Schublade gepackt und dann einmal Krimi, ist man bei dem Krimi natürlich dabei. Und da sich jetzt so eine Reihe entwickelt hat, möchte ich dem Kommissar Alexander Rosenbaum gerne noch so ein Weilchen Leben geben. Das ist jetzt der 8. Fall, der 9. sagen wir mal noch einen 10. Fall und dann gucken wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Der ist ja auch von Berlin aufs platte Land in die Provinz nach Minden gezogen.
Kommt der auch irgendwann ins Fernsehen? Sind da Gedanken am Laufen?
Der ist doch jetzt im Fernsehen.
Also aber so richtig, dass wir den mal sehen können, wie er durch Minden läuft. Wir haben ja nun Wilsberg, den Münster-Krimi, der auch gerade hier in Bielefeld gedreht worden ist. Ist nichts in Planung?
Nein, ist ein schöner Wunsch, ja. Danke.
Und jetzt sind wir ganz gespannt, wie es weitergeht. Ich gehe nach hinten und habe Gänsehaut. Andrea Gericke.
Ja, 8 Minuten darf ich. Ich gehe ein bisschen weiter am Text. Das ist jetzt das 4. Kapitel und Sie lernen ein paar Protagonisten kennen, die alle wirklich Grund haben, jemanden umzubringen. Führungsriege. Die Dämmerung hatte sich bereits breit gemacht und künstliches Licht war vonnöten. Am Nachmittag hatte Simone alles für das Treffen der Führungsriege vorbereitet. Bertram Nagel war zu einem Termin beim Notar außer Haus gewesen und sie konnte die Zeit nutzen, um alles nett zu arrangieren. Laden Sie nur den harten Kern ein, hatte Bertram Nagel angewiesen. Damit war klar, wen das für die Zusammenkunft betraf. Den technischen Direktor Kevin Kowalski, den Prokuristen Marvin Damero und den Marketingchef Vincent Tauber. Zu keinem sonst ein Wort, das ist eine absolut interne Angelegenheit, war noch die Ergänzung des Chefs gewesen. Inzwischen standen ein paar herzhafte Snacks, Gebäck, Kaffee und Tee sowie kalte Getränke bereit. Im Tiefkühlfach des Kühlschranks lag eine Flasche Parliament, ein feiner russischer Wodka in einer dekorativen, eckigen Flasche. Sollte dafür später Bedarf sein, konnte man ihn eisgekühlt servieren. Bertram liebte es, wenn die Gläser nach dem Einschenken außen beschlugen. Und er bevorzugte klar mit seinem Standardspruch, den sieht die Leber nicht. Als Simone sich später noch, nachdem Bertram wieder zurückgekehrt war, eine Unterschrift von ihrem Chef holte, warf sie einen letzten prüfenden Blick auf die Sitzecke in dem großzügigen Büro. Nein, es schien nicht zu fehlen, so sie hatte wie üblich alles bedacht. Sobald die Herren eingetroffen sind, können sie sich auch in ihren Feierabend zurückziehen. Ich benötige sie dann nicht mehr, Schäfchen. Den Rest schaffen wir starken Männer allein. Simone lächelte. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Na, den brauchen wir unbedingt. Danke. Nach einer weiteren halben Stunde gaben sich die drei Herren die Türklinke in die Hand. Zuerst tauchte der Prokurist Marvin Damero auf, etwas verschwitzt mit Flecken unter den Armen, die sich deutlich auf dem nicht mehr ganz weißen Oberhemd markierten. Simone zog ein wenig die Nasenflügel hoch, als er den Raum betrat und sie überaus freundlich begrüßte. Na, Frau Schaf, noch nicht im wohlverdienten Feierabend? Es ist ja schon so spät. Sie kommen wohl nie zur Ruhe. Ach, wenn wir Sie nicht hätten. Er strich sich über sein dünnes Haar, das deutliche Lücken zuließ, und schob dabei eine schmale Strähne unordentlich in die Höhe. Ich wollte nur noch auf Sie warten und dann bin ich auch schon verschwunden, antwortete sie. Eine Bemerkung zur Frisur ihres Gegenübers lag ja noch auf der Zunge, aber dann traute sie sich nicht, das konkret anzusprechen. Im selben Augenblick trat Marketingchef Vincent Tauber ein, in dunkelblauen Jeans und mit einem zartblauen Oberhemd bekleidet. Sein pechschwarzes Haar lag in vollen Locken über dem gesamten Kopf. Eine dekorative Brille mit schwarzem Rand saß auf seiner Nase. Fast ließ sie ihn ein wenig zu ernst wirken, wenn da nicht die zahlreichen Lachfältchen rund um die Augen gewesen wären. Hallöchen, da bin ich, wie befohlen. Was duftet denn hier so, liebe Frau Schaf? Waren Sie wieder aktiv? Dumme Frage, natürlich, wer denn sonst? Freue mich schon auf Ihre kleinen Leckereien am Rande. Das erdet immer so schön zwischen all dem Fachchinesisch und den Zahlen aus den Bilanzen. Außerdem kann man mit knurrendem Magen gar keinen klaren Gedanken fassen. Danke übrigens dafür. Und schon hatte er schwungvoll das Chefzimmer betreten. Schließlich traf Kevin Kowalski ein. Hallo Simone. Er schaute sich im Raum um, von nebenan ertönte lautstarkes Gelächter. Offensichtlich hatte Bertram einen seiner üblichen Witze gerissen. Also ehrlich gesagt passt mir das heute überhaupt nicht. Immer diese kurzfristigen Aktionen, als ob man kein Privatleben hätte. Simone nickte verständnisvoll. Da kann man nichts machen, sagte sie und zuckte mit den Schultern. Da muss man wohl durch. Ich habe auch alles vorbereitet, damit ihr zügig vorankommt. Die üblichen Zahlen und das Nötige drumherum. Jetzt lächelte Kevin. Ein Glück, dass wir dich haben, Simone. Das klappte mal alles wie am Schnürchen. Für einen Moment schienen sie zu überlegen. Wie lange bist du eigentlich schon bei uns? Kevin hatte bereits die Türklinke zum Chefzimmer in der Hand. 20 Jahre wären das im Sommer, antwortete Simone mit einem leichten Seufzen in der Stimme. Das feiern wir aber ganz groß, bestimmte Kevin, zwinkerte der Sekretärin noch zu und verschwand. Dann will ich heute auch wirklich nicht länger als unbedingt nötig machen, dachte sie noch mit einem Blick auf ihre Armbanduhr. So schaffte sie es unbedingt, in der vereinbarten Zeit daheim zu sein und alles zu klären. Sie hatte schon ihren Computer heruntergefahren, ihre Sachen gepackt und das Licht im Zimmer gelöscht. Ihr Arbeitszimmer lag in einer dunklen Ecke des Objektes und selbst tagsüber fand die Sonne keinen Weg dorthin. Zusätzliches Licht war fast immer vonnöten, aber sobald sie verschwand, löschte sie sämtliche Quellen. Simone stand schon im Freien, als sie sich die linke Hand vor die Stirn schlug. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, wirbelte ihr ein Spruch ihrer Mutter durch den Sinn. Sie hatte zwar ihren Schlüsselbund aus der Handtasche genommen, um ihn gleich parat zu haben, ihn dann aber auf den Schreibtisch gepackt, weil noch etwas anderes zu erledigen war, nun lag er dort. Also noch einmal die Stufen nach oben und zurück ins Arbeitszimmer. Sie betrat den Raum, ohne Licht anzumachen. Aufsehen wollte sie vermeiden. Licht drang indes durch den Spalt der nur angelehnten Tür zum Chefzimmer, die Stimmen klangen erregt. Vorsichtig setzte Simone einen Schritt vor den anderen und wollte eigentlich gleich wieder verschwunden sein. Aber dann drangen die Sätze doch bis in ihr Bewusstsein vor. Du bist so ein Idiot, Kevin, war mein Auftrag nicht eindeutig. Wir müssen unbedingt die Kosten senken, weniger Materialeinsatz bei gleicher Qualität. Ja, aber das lässt sich in der Produktion nun auch nicht so ohne weiteres umsetzen, antwortete Kevin mit gepresster Stimme. Wir haben getan, was wir konnten. Dafür hagelt es jetzt Beschwerden von allen Seiten. Wenn, dann müssen die Teile doch wenigstens so lange durchhalten, dass genau genommen erst der Kunde schuld daran sein kann, wenn alles defekt ist. Es reicht doch völlig aus, wenn die Garantiezeit eingehalten wird. Einen Tag später darf meinetwegen alles den Bach runtergehen. Dann hat ja keiner mehr Ansprüche. Der Ton von Bertram war bissig. Simone stand erstarrt an ihrem Schreibtisch. Kevin tat ihr leid. So ein netter Kollege, immer hilfsbereit und zuvorkommend. Bertram trat auf ihm herum, wo er nur konnte. Wenn sie da nur an die Telefonate mit den Vereinskollegen von den Schützen dachte. Mehrfach hatte Bertram seinen Gesprächspartnern erklärt, wie unfähig Kevin sei und dass nur er allein dafür Sorge getragen hätte, dass die Probleme nicht noch größer geworden wären. Fast immer stand ihre Tür nach nebenan offen und regelmäßig wurde sie Zeugin von unliebsamen Auseinandersetzungen in den verschiedensten Fällen, wobei sie nie darüber redete, keinem gegenüber. Dazu verpflichtete sie ihre Stellung. Und hier, diese Zahlen, tönte es von nebenan. Ich konnte dieses blöde Weib gerade noch bremsen. Fast hätte sie alles dem Hauptgesellschafter so weitergeleitet. Die Vorlagen hatte sie ja sicherlich von Ihnen, Damero. Vielleicht sollte ich mich mal nach einem anderen Prokuristen umsehen, der kompetent ist und was von seinem Fach versteht. Von Zahlen scheinen Sie ja offensichtlich keinen blassen Schimmer zu haben. Marvin stotterte. Ja, aber, doch er kam nicht richtig zu Wort. Eher aber noch nach einer anderen Tipse, zumal bei der sowieso der Lack ab ist. Optisch gibt die ja gar nichts mehr her. Das war in den Anfängen ja zum Glück anders. Da konnte man sich hier wenigstens mit ihr schmücken. Inzwischen ist das einfach nur eine unbefriedigte alte Schachtel, eine vertrocknete Pflaume. Haha, Bertram hielt im Lachen inne, aber keiner erwiderte etwas. Dann setzte er fort. Wir könnten sie doch in die zweite Reihe setzen und für adrettes Frischfleisch auf Platz 1 sorgen. Dann müssten wir natürlich ihr Gehalt einkürzen. Weniger Leistung, weniger Geld, dachte Bertram laut weiter. Außerdem, diese Frau ist ja dermaßen bekloppt, genau wie ihre Tochter. Simone spürte einen Stich im Herzen und fasste sich im selben Moment an die Brust. Eine heftige Übelkeit stieg in ihr auf. Es würgte sie und sie musste eine Hand vor den Mund halten. So also, dachte er von ihr. Sie wusste ja, wie wenig er andere Menschen achtete. Aber dass es so schlimm war. Bekloppt, wie ihre Tochter, dröhnte es in Simones Kopf, als sie mit schleppenden Schritten das Büro verließ und leise die Tür hinter sich ins Schloss zog. Dann ertönte immer wieder Gehalt einkürzen. Tränen liefen ihr die Wangen hinunter. In der Zwischenzeit hatte sich Bertram Nagel noch Vincent Tauber vorgenommen, nachdem die anderen schon das Donnerwetter über sich ergehen lassen mussten. Der aktuelle Webauftritt, meine Herren, ist wirklich unter aller Kanone, knurrte Bertram. Jetzt hab ich sogar Rechtschreibfehler entdeckt. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten, flüsterte Vincent kaum hörbar. Kevin und Marvin lächelten, aber es sah gequält aus. Ihre dummen Sprüche können Sie sich sparen, fuhr Bertram auf. Wenn Sie mit Ihren niederländischen Wurzeln, wenn ich mich recht entsinne, keine Ahnung von der deutschen Sprache haben, sollten Sie die Finger davon lassen. Punkt.
Andrea Gericke, lass ruhig dran, na klar, da haben wir genug von. Andrea Gericke, Dankeschön.